This is Gino the announcer, and you are listening to the Barbell Program Podcast with Peter and Alex. The bar is loaded.
Hallo zu unserem vierten Teil übrigens.
Ja, ja, völlig richtig.
Vom Podcast, und zwar The Barbell Program. Stark und immer stärker. Und ja, wir sind kurz vor der Bankdrück-EM.
Da sind wir einerseits,
wo du hinfährst.
Ja.
Am Montag, glaube ich, Peter.
Ja, ich möchte mich vielleicht gleich, weil ich vergiss es sonst sicher, ich möchte mich bei allen recht herzlich bedanken, die Shirts und Pullover und sogar Kappel bestellt haben, wo unser Podcast-Logo drauf ist oder unser Logo drauf ist.
Das ist super geil eigentlich.
Wir haben ins geheiligte Land Tirol haben wir ein Kappel und ein Pullover, glaube ich, oder so sogar bestellt.
Wirklich?
Nach Tirol.
Ja. Okay, dann liebe Grüße an alle Tiroler.
Und an alle anderen natürlich auch.
Also wir haben, natürlich.
Ja, wir haben, ich weiß jetzt nicht wie viel, aber 20, 30 Stück Kleidungsstücke verkauft.
Kann man das eigentlich kann man sich hinten da was Eigenes draufdrucken?
Das ist ja das absolut Geilste, das kann man. Ja,
wirklich. Also du hast voll das Logo drauf und hinten kannst du deine eigenen Sprüche drauf.
Inspiration fließen lassen. Wir werden da unten auf YouTube, das macht, was ja die YouTuber machen das so,
ja.
Da werden wir was einblenden, wo ihr dann direkt zu dem Shop kommt.
Okay, weil das Interessante ist, ich glaube, der Tiroler hat sich draufdrucken lassen, Südtirol kennen immer uns.
Ja, ja, stimmt.
Ich meine, wir distanzieren uns logischerweise von jeder politischen Einstellung, ja, aber ihr kennt euch
jetzt aber nicht draufdrucken lassen.
Aber das war so.
Sowas vielleicht nicht unbedingt, ja. Wo unser Firma draufsteht.
Das war auch das,
aber es ist einiges. Also ja. Die Highlights waren No Mercy, No Weaknesses.
Habe ich schon gesagt, bei
uns im Gym. Ja, genau, völlig richtig. Ja.
Oder, Lifting.
Ja, die Nasenbluten-Variation ist abgestellt worden.
Ja. Sehr cool, ja. Nasenbluten, Augenzreißen.
Voll drauf.
Und das ist auch wichtig für uns
heute. Das glaube ich, da wäre ein Athleten von mir schwer in Verdacht.
Ja. Da bitte könnt ihr jederzeit euch einkleiden. Peter, interessant ist, was wir damit verdienen.
Ja, genau, warte mal. Einmal null, zweimal null, nämlich eigentlich.
Warum?
Weil es uns wurscht ist.
Absolut richtig.
Nicht, ja. Weil wir so viel Geld haben, sondern ja. Weil wir sich freuen, wenn wir was bestellt.
Genau, ja. Also, weil primär, weil es so kompliziert war.
Grundsätzlich macht man das vielleicht meine Frau, aber ja. Aber ja, mir hat der Georg Kudera von da hat mir angesprochen, ja, also da verdient man schon was dran und so. Und na, also entweder sind wir zu deppert, also wir verdienen wirklich nichts.
Ich glaube, ja.
Also es ist wirklich der absolute Eigenkostenpreis, also der Spreadshirt-Preis.
Heute ziehe ich noch das Spreadshirt, genau.
Ja, also.
Also geil als euch ein, günstig, aber geil.
Günstig, aber geil.
Günstig, aber geil, ja.
Super günstig.
Super sweaty.
Super clean.
Super geil. Gut, fangen wir an mit unseren Fragen, oder?
Fangen wir an, ja, über die Europameisterschaft bei
Genau.
Mal kurz, aber.
Wir fahren doch hin.
Ein relativ großes Team, ich hoffe, ich vergiss niemanden, aber eben von ÖVK-Seite aus Open, der Fraslandi und der Kaspar Gernert, die auch beide beim Trainingslager da waren letzte Woche.
Die haben, der Kaspar Gernert hat 317,5 aufs Ansatzbrettel gedruckt, glaube ich.
Was 700 Pfund sind.
700 Pfund und der Andreas Frasl war 11 Kilo unter Weltrekord.
Ja, ich habe da nachgeschaut, der Europarekord ist 245.
Und dann war er 11 Kilo unter. Europa, 10 Kilo unter Europa-Rekord.
10 Kilo unter Europa-Rekord, ja. Ja.
10 Kilo unter Europa-Rekord.
242,5, Entschuldige, 242,5.
8 Kilo unter Europa-Rekord.
Ja, bei 245, glaube ich.
Muss man sich vorstellen, da im Gym hat der Mensch 235 Kilo gedrückt und das wirklich wettkampfgültig.
Ja.
Ich habe, alleinig, dass ich das miterlebt habe, hat sich jeder Tag Vortrag und im Gym-Orten ausgehört, dass ich das gesehen habe. Ich habe nie so eine Intensität selber live miterlebt.
Ja.
Das war das absolut Geilste. Ich bin ein bisschen angefressen, dass wir es nicht aufgenommen haben.
Stimmt, ja.
Also Andi, Hut ab, ich bin begeistert. Ja, also mehr All-In habe ich noch nie gesehen.
Ja, stimmt. Aber alle, gerne auch.
Ja.
Und im Nachwuchs nehmen wir mit die Sabati Marlene, die ihren ersten Bench-Only-Wettkampf hat, weil die auch ganz gute Steigerungen, also sehr gute Steigerungen auf der Bank gehabt hat oder hat. Und da auch gar nicht einmal so schlecht ausschaut. Und die Karlskarina, die auch gar nicht so schlecht gesetzt ist. Und das ist ihr erster internationaler Wettkampf. Zusätzlich haben wir noch einen Haufen Masters-Athleten mit. Ja,
ja.
Von Masters 1.
Von Bianca mit.
Bianca macht natürlich auch mit. Entschuldige, ja. Bianca in der 63er jetzt, genau, ja. ganz knapp einen neuen Österreich-Rekord nicht gedrückt bei der Landes letzte Woche. Mhm. 130,5 hat es angeblich in Arsch gekommen. Mit null Bewegung in der Hüfte im Video, also ist es unbeschreiblich, wie sowas geht. Ja. Also wahrscheinlich, ich glaube, das haben wir in Oberösterreich, eigentlich kennen wir das aus dem Waldviertel mit diesen Wackelsteinen. Ich glaube, das war in Oberösterreich so eine Wackelbank, die kurz nach unten.
Die Baum hat
sich. Ja, also sie, das Gesäß war ziemlich sicher
in
1 zu 1 die gleiche Stelle, aber die Bank ist kurz runter. Weil bei 130.
Der Boner kommt schon.
Ja, der schiebst du ein bisschen an. Ja. Und ich glaube, dass das eher der Grund war. Aber das werden wir schauen, jetzt wisst ihr bei der Europameisterschaft. Ich werde schauen, dass das fix ist dort dann. Zumindest das
Springen wir mal ein paar Mal. Ja. Das ist schon senkt, ja.
Nächste Regeländerung. Ja. Wir haben heute kurz über die potenzielle Regeländerungen gesprochen, weil beim General Assembly der IPF, gibt's, also Generalversammlung der IPF, kann auch jede Nation immer Regeländerungen beantragen. Ja?
Ja.
Und eine Regeländerung, die beantragt worden ist, ist, man darf sich beim Einspannen auf der beim Bankdrücken nicht mehr mit den Schuhen auf die Bank vorher. Das ist auch eine Nation, ja. Also nicht mehr vorher reinziehen, weil es macht die Bank kaputt.
Und ich glaube, eine Regel, was du mir geschickt hast, war, dass man möglichst flach, was auch immer das Ausdruckssache, man muss möglichst flach mit dem Rücken auf der Bank liegen.
Das stimmt,
so steht es drin. Ja. Die Kampfrichter könnten dir das Startsignal verwehren, wenn sie der Meinung sind, was auch immer das bedeutet, dass du, wie soll man sagen, zu viel Brücke machst. Nochmal erwähnt, das ist nur eine Vorschlagregel und noch nicht die momentan gültige Regel. Das heißt, trainiert es wohl noch weiter mit Brücke. Aber eins kann ich euch sagen, jetzt sind wir wieder im Spiel.
Nämlich jetzt fängt es Bahn gedruckt wieder. Ja, ich habe keine Bahn gedruckt, was die machen.
Nein, das war.
Da weiß ich nicht, was das ist.
Aufheben auf den Brustkorb wieder übernehmen. Wir haben schon den Weltmeistertitel, wann das passiert, ja. Haben wir auf dem Gym in Weltmeister, ich gebe es mal ein Jahr an. Wird sie den Weltrekord holen, wann
das passiert. Black Drive, für der aktuelle österreichische Rekordhalter. Juniorenklasse Bankdrücken, beweist, dass Leg Drive absolut, dass das alles nicht stimmt.
Nein, weil der lässt die Füße einfach oben hängen und den Boden berühren.
Der spannt sich komplett ein und dann schaut er, dass er mit den Fersen runterkommt irgendwie. Also jetzt nicht so wie wir, dass er schaut, dass er die Fersen am Boden bringt, er schaut, dass es sich ausgeht, wenn er es runter...
Voll lässt, wenn es schwabelt, hält er die Füße.
Ja, genau.
Also der hält er die Füße.
Ist er leichter da.
Ja. Interessant, ja.
Genau, hallo. Mörderisch, urstark.
Ja, wird drauf gehen, auf jeden Fall auf den neuen österreichischen Rekord.
Ich weiß
genau, in welchem Versuch und ich weiß, ob es im dritten macht.
Ja, das finde ich auch witzig. Letztens kommt er zu mir, ja, der Alex hat mir schon mal eine Versuche geschickt für die Stadt.
Hat es gemacht?
Oder hat man so, habt ihr drüber
gehört? Ja.
Sag ich, aha, das weiß ich ja schon. Okay. Alles im Drittversuch.
Ich weiß, was er macht, der Jan, und ich habe ihm jetzt nicht irgendwas sagen.
Also, Rauniger Christian, wir angeblich wissen es schon.
Ja.
Wir rechnen.
Ich weiß schon, was hingeht. Christian, du hast auf jeden Fall einen massiven Gegner, ihr zwei werdet es auch machen.
Das ist so geil.
Ja.
Auf das freue ich mich wirklich. Ich habe 26 Athleten bei der Staatsmeisterschaft am Start.
Das sind einige, ja. Ich weiß nicht, wie viel ich habe. Ich glaube, 7 oder habe ich auch.
Bei mir ist es leicht, aber 26, wo ich Trainingsplanung mache, die wöchentliche Betreuung und 26, wo ich in 2 Tagen oder einen Tag, je nachdem wie es ist, das Stage-Coaching machen sollte.
Nein, wenn ich es muss entwickeln. Aber, also entwickeln im Sinne von nicht
eine
Windlaufe geben, sondern bandagieren. Also Windeln braucht man da keine. Aber das bringt uns gleich zum ersten Thema. Nämlich, weil du gesagt hast, okay, du hast jetzt einige Leute, die du bei der Stadt dabei hast, die Online-Coaching bei dir machen. Und eine sehr interessante von Franz Schuster.
Franz Schuster, ja.
Der hat in unserem Gym trainiert. War folgende: Was genau macht einen guten Online-Coach unserer Meinung nach aus? Und der Peter, einiges mehr als ich, aber ich natürlich auch, haben schon einige Online-Coaches ausprobiert. Ich glaube, Peter, du bist eigentlich schon durch.
Nein, ich bin noch nicht durch.
Gibt es noch welche?
Es gibt noch ein paar.
aber die Bekannten haben wir eigentlich.
Ja, die Bekannten. Malanischew und Jason Coker, haben wir gesagt.
Sind
wir
drauf gekommen. Ja, genau.
Also Westside habe ich noch nicht.
Ja. Was eigentlich traurig ist.
Ja, Westside habe ich noch nicht. Die russische Partie habe ich noch nicht.
Ja.
Aber ansonsten eigentlich.
Ja, hat schon ziemlich alles durch. Ja. Und jetzt ist die Frage, okay, was macht einen guten Online-Coach aus? Ich glaube, wir gehen dann ein bisschen genauer ein, aber das, was sicher das Wichtigste für uns ist, dass man sie vom Online-Coach betreut fühlt. Und zwar in jeder Art und Weise, weil Coach im Gegensatz zu einem Trainer ist einfach jemand, der
ich betreuen sollte, der dabei Fragen zur Seite steht, zwar bei jeder Frage, und der diese Fragen auch zeitnah beantwortet. Ja, weil wenn ich eine Frage stelle und ich kriege erst dann zwei Wochen später die Antwort, naja, dann fühlt man sich nicht optimal betreut, weil doch sucht man sich die Antwort schon woanders. Und ich zahle nicht für einen Online-Coach, der mir halt dann die Antwort nicht möglichst zeitnah gibt. Ja, was meinst du, Peter?
Du hast jetzt dann zum Schluss was extrem richtig, extrem Wichtiges auch gesagt, ich zahle nicht für einen Online-Coach und dann kriege ich die Antwort nicht oder so. Ich glaube, es ist immer das ist eine Abmachungssache vorher, das ist eine Vereinbarungssache, wie viel Geld man investiert. Und dementsprechend bekomme ich auch die Leistung, weil was man nie vergessen darf ist, dass das Arbeitszeit ist, die man bezahlt in Wahrheit ja auch. Ja?
Natürlich, also Dienstleistung. Ist ja, ne?
Wir leben davon oder ich lebe eigentlich hauptsächlich davon. Und ich habe jetzt erst ich hatte ja, wie ich das Ganze begonnen habe, habe ich das Ganze extrem günstig angeboten zu Beginn. Ja? Und Ziel war natürlich dann irgendwann einmal das umzustellen, so dass man auch davon leben kann. Weil auch das sage ich ehrlich, ich habe mit 40 Euro im Monat begonnen, mit wöchentlichem Plan adaptieren oder wöchentlichem Feedback an meine Kunden oder Athleten. Was an jeden Menschen einleuchtet, dass das nicht kostendeckend sein kann. Ja. Ja, also ist unmöglich. Darum sage ich, wenn ich jemanden habe, also ich habe immer noch ein paar Kunden, die 40 Euro im Monat zahlen, das sind so böse, überspitzt formuliert Altlasten, ja, die ich auch extrem gern betreue und auch schon lange betreue. Aber die kriegen natürlich ein anderes Servicepaket quasi. Die kriegen einmal einen Plan im Monat. Wir haben einmal im Monat Kontakt, was Feedback angeht. Und das war's. Ja. Das kann ich bieten um den Preis. Ja. Was extrem schwierig ist in unserem Sport. Ja. Weil wir haben unterschiedliche Wettkämpfe. Nach einer Woche tut sie wieder weh oder er kann das nicht machen.
Richtig.
Darum ist natürlich immer mein Ziel, dass ich jemanden umstelle oder dass ich alle umstelle auf das, was ich jetzt für alle anderen neuen habe, dass ich sie wirklich wöchentlich betreuen kann wieder. Aber das ist halt eine reine zeitliche Kapazität. Das einerseits. Und zweitens habe ich einen Großteil, du hast vorhin meine Liste gesehen, ein Großteil von meinen Athleten ist auch aus dem Kader. Also ich habe, glaube ich, 26 Athleten aus dem Kader, wo ich das wöchentlich mache. Die müssen leider auch manchmal damit leben, dass sie vielleicht 2-3 Tage auf eine Antwort warten von mir, was auf Feedback angeht. Weil das in meinem All-In-Vertrag, wie man heutzutage sagt, drinnen ist.
Ja, also du machst es im Endeffekt, du hast diese Athleten, betreust du eigentlich für den Athleten gratis, sagen wir so.
Ja, ja,
du kriegst dann. Ich würde es einmal so nennen, eine minimale Aufwandsentschädigung, mehr ist nicht, vom ÖVK und somit vom Bund. Dafür ist er angestellt. Aber im Endeffekt für die Athleten magst du diese Serviceleistung, und gerade für die High-End-Athleten eigentlich, ist die Serviceleistung eigentlich gratis dabei.
Ja, ja. Ja.
Und trotzdem, glaube ich, hast du den Anspruch, dass du, wie du richtig sagst, innerhalb von 2-3 Tagen dem Athleten eine Antwort gibst, was ein Wahnsinn ist, weil bei einigen Online-Coaches, denen du 150, 200 Euro im Monat zahlst, du vielleicht auch Wochen oder noch länger auf eine Antwort wartest, und das ist natürlich was sehr Ärgerliches. Ja. Ja. Also einen wichtigen Punkt angesprochen, es ist grundsätzlich, wer nicht in der Position eines Bundestrainers ist, ist natürlich vertragliche Ausmachungssache, was zahle und was habe ich zu erwarten. Das wird ja ziemlich klar aufgelistet sein, weil sonst kommt es eigentlich nur zu Enttäuschungen. Ja. Ja. Wenn vom Online-Coach jetzt klar war, okay, der kriegt nur jede Woche eine Antwort und so weiter, na, dann darf ich mich nicht wundern, weil das habe ich dann mehr oder weniger darauf eingewilligt. Ja. Wenn das aber dort steht, ich habe eine 24-Hour-Mail-Response oder was auch immer, ja, weil dann erwarte ich mir, ich habe auch eine 24-Hour-Mail-Response.
Ja.
Ja, das sollte da unbedingt unbedingt vorher festgelegt werden. Also das ist einmal sehr wichtig, dass man sich auf das verlassen kann, was vorher festgelegt wurde. Das sollte man schauen.
Ja, genau. Was der Franz nämlich hat, nämlich auch noch die Frage näher definiert eigentlich, wie sieht die Kommunikation aus, wie aktiv muss ich als Kunde Infos einfordern. Das finde ich auch recht interessant, weil man kriegt halt auch immer das, was man, oder das ist immer Kommunikation auf beide Seiten. Ja, also du weißt das auch selber, weil du auch viele Athleten betreust. Jemand, mit dem man dann sehr engen Kontakt hat, der kriegt immer einen deutlich besseren Plan als jemand, mit dem man sehr oberflächlich Kontakt hat.
Ja.
Weil, nicht weil man gern, weil man lieber hat, sondern weil es für uns viel leichter ist,
ja,
ihn zu betreuen. Und das, und darum, wenn ich lasse mich ja auch coachen, darum bin ich da vielleicht anders, weil wenn ich mich coachen lasse, dann fordere ich das ein, aktiv. Also ich schicke meinen Coach jede Woche, am Ende der Woche Feedback, und ich erwarte mir auch, dass ich Feedback von ihm zurückbekomme. Okay. Ja. das macht einen guten Coach aus, meiner Meinung nach, ob ich es dann kriege oder nicht. Ja, oder ob was Sinnvolles zurückkommt oder nicht.
Ja. Also ich glaube auch, dass man sieht, man muss sich schon einbringen.
Irgendwie. Ja, also
auf jeden Fall. Das muss man, wie gesagt, $200, Euro, wo es auch immer, oder 150, wo auch immer das der Preis morgen liegen mag, aber da liegt er sicher zwischen 150 und 250 Euro, Dollar im Monat, je nachdem, was ich für Online-Coaching-Paket nehme. Aber für das kann ich schon erwarten, und das ist natürlich nicht wenig, wenn man sich das vorstellt, für das kann ich schon erwarten, dass ich Informationen vom Coach bekomme, und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Und das sollte man auch aktiv einfordern, im Sinne von Fragen stellen und auf Antworten, je nachdem, was ausgemacht worden ist, warten und auf die natürlich auch wieder reagieren. Also der Coach sollte dir, der sollte eigentlich aus dir einen mündigen Athleten machen, das ist meine Aussage immer. Der Coach darf dich nicht abhängig machen, sondern er muss dich mündig machen. Also wenn die Aufgabe des Coaches, was eh nie funktioniert, aber wenn die Aufgabe des Coaches das oder die Ansicht seiner Aufgabe, dass du als Athlet ihn irgendwann nicht mehr brauchen würdest, das existiert, dann, meiner Meinung nach, ist es ein guter Coach. Er sollte das beibringen, dass du bist gescheiter auf dem Coaching. Du kriegst nicht nur Zahlen, nach denen du trainierst, manche brauchen das auch, aber nicht viel, sondern du bist nach dem Training ein intelligenterer Athlet.
Ja.
Das ist das Ziel.
Genau, völlig richtig. Weil, um das geht es einfach. Weil, das reden wir ja auch relativ häufig, das Programming oder der Plan, den man dann im Endeffekt kommt, das ist der geringste Anteil vom Coaching in Wahrheit. Ja. Das ist natürlich für einen Anfänger, unter Anführungszeichen, ist das natürlich das Wichtigste, dass der einmal weiß, was er trainieren muss überhaupt. Ja. Aber das Feedback auf die Videos, die ich kriege, oder das, soll ich jetzt das und das machen, soll ich das probieren, soll ich, oder das vom Coacher kommt, probier mal, stell dich breiter hin, stell dich enger hin, greif breiter, greif enger, Brust raus, sonst irgendwas, oder probier das und das. Das ist das, was eigentlich
ausmacht.
Nicht nur technisch, sondern...
Genau. Ja. Da 1,9, wie gesagt, aber 1,8 steht oder 92%, oder mach 3 Wiederholungen mit einem Gewicht, was du ein paar kannst.
Ja.
Völlig egal. Also eigentlich wurscht. Ja. Schön, dass man es hat, aber wichtiger ist, okay, wie reagiert der Coach darauf, auf das, was du gemacht hast und wie du dich fühlst.
Genau.
Wie ist seine Zugangsweise. Deswegen, da muss man sich, wenn man sowas verlangt, da muss man sich schon reinhauen. Und unserer Meinung nach ist es so, als hochwertiger Online-Coach brauchst du nicht nur zum Teil auch diese sozialen Kompetenzen, die kann man sich auch trainieren, manche Homes, ein bisschen besser, die braucht man unbedingt, du brauchst aber sehr, sehr, sehr viel fachliche Kompetenz, und zwar aus Erfahrung und aus Wissenschaft. Also meiner Meinung nach, wenn du eben 175 Euro im Monat verlangst, da erwarte ich, dass der Coach sich ständig am neuesten Stand der Wissenschaft hält, aber auch die Erfahrung mitbringt, wie er mit Kunden umgeht.
Ja.
Das ist das Entscheidende. Wenn der Coach einen Anspruch an sich selber nicht hat, dann kann er das nicht verlangen.
Und das limitiert die ganze Sache, nämlich dann, das limitiert die Sache ja auch, wie viele Athleten ich dann im Anschluss betreuen kann.
Ja,
weil, und ich bekomme das, was ich bezahle. Wenn ich mehr bezahle, dann gebe ich dem Coach die Möglichkeit, dass er weniger Athleten betreuen muss. Ja, weil es ist ja nicht so, dass, also ich kann es ja selber aus eigener Erfahrung sagen, es ist ja nicht, dass ich gierig bin, sondern mein Ziel ist ja, so wenig Athleten wie möglich betreuen.
Und so gut.
Umso besser kann ich die betreuen. Ja, und das geht's ja.
Peter hat da jetzt in ganz kurzen Worten den Abriss und die Definition der sozialen Marktwirtschaft wiedergegeben. Das finde ich großartig, Peter. Das wäre in der Schule dann
arbeiten. Falls wir braucht, einmal einen Gastvortrag.
Professor Hofstetter. Sehr gut, ja.
Aber das ist es ja. Also, das war immer, also zumindest auch mein Ziel war es nie, extrem reich mit dem Ganzen zu werden, sondern überleben zu können, meine Rechnungen bezahlen zu können und das zu machen, was mir Spaß macht. Ja. Und das ist nämlich auch die letzten Tage habe ich mir ein bisschen so die Frage gestellt, ist auch die Krux an der Sache, dass, wie man bei dir ist was anderes, dass noch Teilzeit zumindest den Lehrerjob, aber wie es so schön in vielen Fitnesstrainerkursen heißt, also ja, mach dein Hobby zum Beruf und so, das ist ein Blödsinn, ne? Weil du hast nachher kein Hobby mehr, eigentlich. Das ist
Beruf,
es ist dein Beruf. Und das, was vorher deine Zufluchtszone war,
ist jetzt die Zone, aus der du manchmal fliehen musst.
Bitte?
Ist jetzt die Zone, aus der manchmal fliehen musst.
Genau, und das geht's ja, ne? Weil früher hast du gesagt, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, geh trainieren oder keine Ahnung was, aber das jetzt erinnert sich dann, oder jetzt ist das Ganze dann noch viel präsenter. Drum, umso weniger Arbeitslast du außerhalb hast, umso besser funktioniert das Ganze. Lange Rede, kurzer Sinn, in Wahrheit eigentlich.
Wichtige Rede.
Aber genau, also drum, mein Zugang, ich lasse mich ja selbst coachen, das ist kein günstiges Coaching, also ich zahle $220 für mein Coaching im Monat und ich erwarte mir das dann auch, dass mein Coach nicht 100 Athleten betreut.
Ja.
Ja? Und weil ich zahle ihm lieber was, dass er halbwegs überleben kann. Und so, glaube ich, habt ihr das auch zu erwarten. Und also, wir haben ja gestern ein Homepage-Meeting gehabt.
Deswegen
ja.
Nehmt euch das Coaching unter bei The Bubble Program.
Ja.
Bei einem von uns zwar.
Ja, genau.
Dann haben wir direkt das Feedback.
Ja, vorzugsweise einmal beim Alex jetzt dann.
Ja, genau. Danke vielmals. Ja. Ich habe mir genau eine maximale Nummer von 4 jetzt mittlerweile nur mehr. Oder 3.
Verfügbare Slots.
Ja, ja genau, 3 verfügbare Slots mehr nehme ich nicht, weil sonst kann ich es nicht betreuen mehr.
Ja, aber das ist es ja auch so. Also ich bin auch...
Das suche
ich
mir aus.
Genau, ich bin auch limitiert. Das ist halt einfach so.
Ja.
Gut. Ich wollte jetzt eigentlich die anderen Fragen noch öffnen.
Ich weiß welche das war. Wann du, wie du ein Unterschieden bei Kreuzheben... Ein wunderschönes Bild, ja. Wie du Unterschieden bei Kreuzheben...
Das ist auch eine Frage,
ja. Wegkriegst, ja. So, nur kurz zur Erklärung. Unterschiedende Kreuzheben heißt eigentlich, das wäre sowas wie der Second Knee Bend im Gewichtheben, ja, wo man die Knie unten einschiebt, jetzt schaust, gell. Wenn man die Knie unten einschiebt, ich als alter Gewichtheber, die wenigsten wissen, ich habe 2 Jahre lang Gewichtheben betrieben. Beim Gewichtheberverein Leopold Dauer, also, das war schon länger her, das war kurz, wie ich angefangen habe, mit Kraft 3-Kampf, da man denkt, ich brauche ein bisschen Insight ins Gewichtheben. Mein bester Clean war, glaube ich, in die tiefe Hocke, und jetzt haltet euch fest, in die tiefe Hocke war, glaube ich, der beste Clean, also der technisch, ich sag mal, jetzt gut ausgeschaut hat, aber zumindest ist er unten aufgefangen, ja. Ja, war, glaube ich, 110, der beste Power Clean war 140. Power Clean heißt, ich habe mit 15 Meter in die Knie gegangen.
Ja,
eigentlich durchheben.
Ja, eigentlich durchheben.
Genau. Und der Second Knee Bend, ja, den darf man beim Kraft-3-Kampf nicht machen, das heißt, du darfst 118, so wie jetzt ungefähr.
Das?
Ja.
Nichts eigentlich, ne?
Na, null, hab ich nicht kennen, ja. Bin ja nur 2 Meter Wochen gegangen und das war eine Begleitung, ja.
Assistenz.
War Assistenzübungen, ja. wie gesagt, das Unterschied mit dem Kreuzheben ist, dass du, wenn du das Gewicht über, wenn die Stange über den Knien ist, dass du auf einmal die Knie wieder beugst, beziehungsweise nach vorne reinschiebst und dann wieder streckst. Damit kommt es eventuell zu einem leicht günstigeren Kraftverhältnis, du kannst den Quadrizeps wieder neu einsetzen, kann man fast so sagen. Ja? Und du kannst die Stange auch ruhen lassen auf deinen Oberschenkeln und sparst ein bisschen mehr Kraft dadurch.
Ja? Man kennt das vielleicht von, also bildlich gesprochen, von manchen Strongman-Veranstaltungen, wo das nämlich erlaubt ist, wo es kein Problem ist. Also wo die Leute wirklich das Gewicht über die Knie ziehen, dann noch einmal leicht in die Hocke gehen und dann nachziehen.
Sehr arg sieht man bei Marius Buczanowski. Da brauchst du noch eingeben, Marius Buczanowski am Deadlift.
Was gar nicht so leicht ist.
Ja, der hebt mit, genau.
Der Name.
Mit harten P fängt an, bei PUD eingeben und
Marius. Buczanowski,
ja, da auch. Genau. So, wie kriegt man das weg? Weil es ist ja nicht erlaubt. Ja? Und da muss man mal wissen, wenn man was wegkriegen will, woran liegt das Problem? Warum macht das Athlet? Punkt Nummer 1, es kann natürlich ein Gewichtheber sein, dass es gewohnt ist. Der einfach die Technik gewohnt hat, dass er eher dazu neigt, das Knie unten wieder reinzuschieben, ja, weil er dann aufrechter den zweiten Zug machen kann. Gut, das muss man durch Techniktraining rauskriegen. In dem Fall Techniktraining war natürlich sinnvoll, dass man alles das macht, wo das Knie eine minimale, meiner Meinung nach, eine minimale Bewegung macht. Und
ich
war
flausche.
Ja, Rumänen Deadlift, meiner Meinung nach, und Stiff Leg Deadlift, wo das eigentlich nicht erlaubt ist, grundsätzlich. Und natürlich normales Kreuzheben, so dass man einfach darauf achtet. Man kann einfach das machen, was man machen muss, und achtet darauf, dass das nicht passiert. Das machen die wenigsten. Aber nicht deppert sein, sondern was Gescheites machen. Oder das Offensichtlichste machen. Und zweite Grund ist, es könnte sein, dass die Hams, dass ich technisch nicht korrekt weghebe, sondern dass die Hams eigentlich, dass ich die Knie schaue, bevor ich das Gewicht hebe, wegstrecke. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, ich hebe das Gewicht nicht auf, der Hintern hebt ihr zuerst das, als erstes, und die Hams kommen somit in ein bisschen eine günstigere Lage, dass das Gewicht vom Boden wegheben. Aber das müsst ihr euch vorstellen, wie wenn der Athlet oder die Hamstrings einen Kredit aufnehmen, den sie oben wieder nachzahlen müssen. Das heißt, sie sind unten zwar in einer günstigeren Länge, aber oben haben sie keine notwendige Länge mehr, um viel Kraft zu erzeugen. Sie sind einfach zu verkürzt oben schon. Das heißt auf Deutsch, dass ich versuchen muss, dass ich erstens einmal korrekt weghebe und zweitens, dass ich die Hams gut trainiere. Also ein Knie unterschieben aus Kraftsache ist meistens ein nicht korrektes Wegheben, dadurch, dass meine Hamstrings in der Position, in der sie unten sind, nicht stark genug sind. Weil wenn ich das Knie unten strecke, dann werden die Hamstrings länger und ein Muskel, der gedehnt ist, hat mehr Kraft. Würde ich das Knie unten nicht strecken, das heißt, würde ich korrekt wegheben, dann hätte ich diesen Joker von mehr Kraft weiter oben. Na, wenn ich über das Knie drüber bin, streckt das Knie, wenn die Stange über dem Knie ist, und habe diesen Joker der Vordehnung noch ein bisschen weiter oben. Das heißt, korrekt wegheben, keinen runden Rücken machen beim Wegheben, nicht die Knie vorher wegstrecken und auf der anderen Seite die Hams noch gescheit trainieren. Das wäre eigentlich das Ziel, wie man Unterschieben vermeidet. Meiner Meinung nach.
Das ist gut. Ich habe, die Frage kommt nämlich von einem Athleten von mir. Ein Athlet von mir hat immer so ein bisschen Sorgenkind Kreuzheben gehabt und vor allem, also wir haben Startposition umgestellt, weil die Startposition vorher schlecht war. Also er war eher schwächer, war nicht schwach, aber ja. Kreuzheben war nicht seine stärkste Disziplin. Und wir, also mein Zugang war, er hatte null Quadrizeps-Einsatz unten im ersten Drittel. Null. Mhm. Ja.
Habe ich noch nie gehabt.
Ja. Na, aber auch eben Hüftposition hat nicht hundertprozentig gepasst. Er hat ein bisschen tiefere Hüftposition beim Wegheben jetzt, hat deutlich mehr Quadrizeps-Einsatz jetzt, also kommt viel leichter weg. Hat aber jetzt das Problem, dass er jetzt ein bisschen, er hat immer schon ein bisschen unterschoben, aber hat jetzt das Problem, dass das Unterschieben stärker wird. Unser Zugang eigentlich gemeinsam, weil mein erster Zugang war auch, ja, gescheit heben. Mhm. Ja, also es ist einfach.
Das ist das Wichtigste.
Ja, es ist einfach wie, weil er hat jetzt eh wieder auch eine Spur leichtere Wiederholungen, andere Wiederholungsbereich drinnen. Das ist jetzt schwierig, weil da eine Wettkampfvorbereitung ist, aber einen anderen Wiederholungsbereich auch drinnen und einfach viele gute Wiederholungen einschleifen. Ja. Ja. Das ist aber das Problem, es passiert ihm bei halt über 87, 90% oder keine Ahnung, wenn es wirklich schwer wird, dann neigt er eher dazu. Es ist jetzt nicht so, meiner Meinung nach nicht so, dass es ein ungültiger Versuch ist, ja, aber es ist keine schöne Streckposition oben dann. Ja. Er schiebt ab der Kniepassage wirklich, er schiebt nicht unter, aber hat eine schlechte Knieposition. Unser Zugang war jetzt, habe ich noch nie in meinem Leben, glaube ich, an Athleten verschrieben, ist, dass wir Rackpulls machen. Kniehöhe, leicht unter Kniehöhe.
Das ist gar nicht deppert.
Ja, genau.
Aber wie hebst du weg bei Rackpulls? So, wie er in der Position auch beim tatsächlichen Heben wäre?
Nein, also die korrekte Position.
Genau,
ja, die also korrekte. Er soll die korrekte Position
wegheben. Das ist gefährlich. Nicht anders wegheben bei Rackpulls, genau. Als man eigentlich wäre.
Nicht, also Rackpulls nicht auf Kraft, Zusatzübung, sondern als technischer Assistent.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Rackpulls wird völlig falsch verstanden oft. Ja. Der Rackpulls ist eine Technik-Assistenz-Übung und kein Showing-Off-Exercise, wo ich ein hohes Gewicht nehme. Ja, das ist noch ein Falten oder so irgendwas. Und wo ich komplett unten einschiebe mit den Knie, wo ich genau den Fehler mache, den ich nicht machen darf. Weil bei Rackpulls, wenn man es über Knie reinstellt, schaut einmal, wie die Leute wegkommen bei Rackpulls über Knie. Komplett aufrecht, fast die Knie unten reingeschoben, so ist in einer Position im Kreuzheben und zwar niemals. Ja. Ja, im Gewichtheben schon.
Ja.
Ja, aber das ist ja was anderes. Und deswegen sollte man Rackpulls auch technisch korrekt machen, so wie es sein sollte. Ich glaube, das ist gar nicht der
Deppert. Also es war unser erster Zugang und es ist auch von ihm gekommen und ich habe das für gut empfunden und ich bin gespannt jetzt, wie es nach dem nächsten Zyklus ausschaut. Ja. Ist eh geil, weil er hat Wettkampf in ein paar Wochen dann, Landesmeisterschaft und.
Bin ich gespannt, ja.
Ich bin auch gespannt, wirklich. Ja, also so viel, das mit den Hamstrings finde ich interessant, finde ich gut, finde ich sicher ein super Zugang. Ich glaube, bei ihm ist generell das Problem, er ist generell Unterkörper ein bisschen zu schwach, also auch die Beuge muss noch nachziehen im Vergleich zum Drücken, hat sich besser gesteigert, also Beuge und Heben muss halt noch ein bisschen mehr nachziehen. Es wird schon funktionieren, aber es ist auch ein guter Punkt, Coaching. Du weißt nie alles, oder es ist bei jedem anders. Du musst in Zyklen probieren.
Erstens das. Es ist und zweitens das Wichtige, ich finde beim Coaching, was wir haben, ist, dass wir untereinander reden.
Das
Beste, was es gibt, ist, wenn wir Probleme haben, wo wir nicht weiter wissen, weil im Endeffekt wir wissen des Öfteren nicht weiter, weil irgendwas nicht funktioniert, dann reden wir einfach miteinander, hört jetzt einmal dem seinen Standpunkt an und kommt einfach mal drauf, das hätte ich nie gedacht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger
Punkt beim Coaching. Das ist super. Ich habe das früher auch wo ich früher trainiert habe beim Binder-Christian und so, wir haben das oft gehabt, dass wir Gespräche gehabt haben, wie würde man das machen oder so Art Meetings, das ist super wichtig.
Ja, ich glaube, es gibt die guten Online-Coaching-Institutionen wie ATS und so weiter oder wie heißt der für den 105er? Vom
TSE.
Genau, TSE. Sind einfach mehr Leute, die untereinander reden. Ist geil. Super. Ja. Du warst nie alles alleine.
Nein, und es kann auch nicht gehen. Es sind zu viele Variablen. Ein Mensch ist viel zu variabel im Vergleich zu einem Baustoff oder keine Ahnung.
Ja, richtig. Also,
Pizza.
Peter, haben wir eine Frage?
Ja, wir haben noch eine Frage. Und zwar, die ist ja auch ein bisschen länger. Das ist öfter die Frage gekommen, wie würden wir einen Hypertrophie-Zyklus im Powerlifting angehen? Weil wir beim letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, dass Hypertrophie ja eine riesige, wichtige Komponente ist, vor allem für Anfänger und vor allem für Leute, die ins Powerlifting einsteigen wollen. Das ist eine witzige Anekdote, der Bosi Valentin von da der Instagram-Story gemacht, wo ihm ein junger Powerlifter gefragt hat, wie er ins Powerlifting einsteigen soll oder so. Ein junger Athlet. Und ich habe zurückgeschrieben, er soll Bodybuilding machen.
Ja. Und so, genau so ist es. Ja.
Und er hat das dann schlecht formuliert. Er hat dann gesagt, dass er generell Bodybuilding machen, verstehe ich nicht. Ne? Bullshit. Aber die Frage war.
Ich wollte mir nichts dazu
mehr. Nein, ist ja Verräter. Wie würden wir einen Hypertrophie-Zyklus für einen jungen Powerlifter anlegen?
Grundsätzlich, ich kann euch nur ein paar Tipps geben. Das eine ist einmal, die Wettkampfübung niemals ganz rausnehmen. Die Wettkampfübung muss drinnen bleiben, weil ihr müsst euch Maximalkrafttraining vorstellen wie etwas, was eine spezifisch koordinative Leistung ist. Die Kniebeuge ist, jetzt so blöd wie es klingt, wie ein Tennisaufschlag. Ja. Wenn ich einen Tennisaufschlag lange weglasse, dann kann ich nicht erwarten, drinnen besser zu werden. Aber wenn ich alles Mögliche trainiere, um beim Tennisaufschlag besser zu werden, wenn ich nicht diesen Tennisaufschlag selbst trainiere, dann wird der Körper da nicht besser. Es ist einfach eine Fertigkeit, die trainiert werden muss. Okay? Natürlich kommt die Komponente der maximalen Belastung dazu, die ich beim Tennisaufschlag nur minimal kurzzeitig habe, ja, beschleunige und das war's. Ja, da ist keine hohe Belastung auf dem Körper. Nicht so hohe wie bei der Kniebeuge, obwohl gar nicht so gering, wie man glaubt. Und das kommt dazu und das muss ich handeln. Und das würde in einer Hypertrophiephase logischerweise das Volumen der maximalen Reize bei der Hauptübung runterschrauben. Aber dass es mindestens einmal in der Woche dabei hält, das darf man nie was rausnehmen.
Auf jeden Fall, und sie muss sich ehrlich, ja. Wenn wir von Einzelwiederholungen oder zwei Wiederholungen sprechen, von 80-87%,
ja. Das haut ja nicht zusammen.
Das? Ja. Ja. Also ich meine, das ist ja ein super angenehmer Vergleich zu einem 10er-Satz, ja, hat einen schweren 6er-Satz, aber ein 10er-Satz. Aber, also, das ist ja jetzt, da braucht sich, weiß ich dann, ja, aber da mein Nervensystem und hin und daher.
Nicht bei so weit weg vom Muskelversagen.
Ja, genau.
Zweiter Punkt ist, und da ist man schon ein bisschen unsicher, und da bin ich mir selber auch unsicher, ob man die Wettkampfübung als direkten Hypertrophieübung einsetzen sollte. Das heißt, sollte die Wettkampfübung, und für Hypertrophie ist das ein Teil der Notwendigkeit, nahe zum Muskelversagen führen, mit mehr Wiederholungen logischerweise dann. Da muss ich ehrlich sagen, es kommt auf den Fortgeschrittenheitsgrad des Athleten an. Ja, da würde ich bei weit fortgeschrittenen Athleten würde ich so nicht mehr agieren, muss ich sagen. Also wenn einer wirklich stark ist, würde ich so nicht agieren, weil einfach das limitierende Faktor vielleicht auch völlig anderer sein wird. Ja, die Technik der Übung, ob der 7. Wiederholung nicht mehr okay ist, weil der Athlet Technikversagen oder Muskelversagen mit Technikversagen verwechselt. Es kann ja sein, dass ob der 7. Wiederholung der Quadrizeps in der Art und Weise, wie er arbeiten sollte, bereits ermüdeter ist und somit sich die Technik eher mehr aufs Hüftgelenk verschiebt und die letzten 3 Wiederholungen, die da entscheidend sind, werden dann eher hüftlastig trainiert, so wie die Wettkampftechnik gar nicht ausschaut. Ja. Und du hast ja die Technik damit zusammen. Wenn du auf mehr Wiederholungen trainierst, dann muss die Bewegung die komplett gleiche bleiben. Komplett gleich. Ja, also und dann habe ich ein Problem mit Hypertrophie, weil da weiß ich nicht, bin ich beim Muskelversagen, bin ich nicht, ja, wo bin ich jetzt und so weiter. Das ist ein Riesenproblem. Ich würde dann eher zu anderen Übungen gehen.
Definitiv, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass ich finde den Zugang, den zum Beispiel, wenn wir vorher über RTS gesprochen haben, den RTS hat gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt in meinem ersten Zyklus gehabt einen mittelschweren Single oder einen durchschnittlich schweren Single und dann 5 oder 6 Backoff-Sätze, aber super leicht eigentlich, mit 5-6 Wiederholungen, die natürlich bei der letzten jetzt auch nicht so leicht sind.
Super dann, leicht, hast 80%, wie wir es gesagt haben, 78%?
Ja.
Es ist fast 80, ja. Ja.
Aber ist jetzt, also das fordert dich jetzt nicht extra, das ist jetzt halb so tragisch. Und ich habe sicher nicht den größten Hypertrophie-Reiz durch das, aber dann Beinpresse drinnen oder dann Leg Extension drinnen.
Oder muss Ausfallschritte.
Oder Ausfallschritte, genau, wenn ich sonst nichts habe, Ausfallschritte oder sonst. Drum, ich glaube auch, dass das ist aber eher ein ähnlicher Zugang, den wir auch haben, ist, dass die Wettkampfübung immer drinnen bleibt und dann der Hypertrophie-Reiz eigentlich durch Assistenzübungen kommt. Weil man sieht das total oft und vor allem Leute, nämlich die anfangen, haben oft das Problem, dass sie zu wenig Muskelmasse einfach haben, ja, dann brauchen sie einen Hypertrophie-Block und der muss sich die Muskelmasse nicht antrainieren über Bankdrücken, Kreuzheben und Kniebeugen.
Das geht auch unheimlich
schwach. Das hat er auch eher, ja. Genau. Ich meine, und das ist aber oft, ich meine, schaut er ur viele Leichtgewichte an, die jetzt so zum Spaß ein bisschen Powerlifting machen quasi. Da siehst du keinen Muskel an den Menschen. Na, der Hund kommt gerade rein. Es kann
auch Hund einer kommen, nicht der Vorreiter.
Also, hinten ist offen. Ja. Aha, für alle Podcast-Hörer, wir sitzen ja im Intelligent Strengths Lehrsaal.
Das Gym.
Und es ist
best Gym in the world.
Da warst du reingekommen.
Ja, der Hund von meinem Bruder.
Hat einen eigenen Instagram-Account.
Bald tatsächlich, habe ich gehört, ja.
Bald mehr Follower als ich, glaube ich, oder wir.
War es nicht, wie sind, ich dazu sagen soll.
Ja, wir sind komplett fertig
eigentlich. Ja. Alles brav schon.
Er ist super brav.
Gut, aber das stimmt. Hypertrophie würde ich auf andere Übungen auslagern. Ich würde trotzdem die Hauptübung drinnen lassen, einen Hypertrophie-Zyklus. Volumen ist natürlich variabel von einer Person zur anderen. Ist ein bisschen unterschiedlich. Und da einfach in den entscheidenden Muskeln, und das ist ein wichtiger Faktor, in den entscheidenden Muskeln Hypertrophie hervorrufen. Ja. Ein Prof-3-Kämpfer braucht halt nicht so viel seitliches Schultertraining. Oder Wadentraining. Ja. Er braucht dann nicht unbedingt so viel, weil der nicht unwichtig ist, Latissimus-Training in dem hohen Volumen. Die Sache ist natürlich, ein Powerlifter sollte auch im Hypertrophie-Zyklus wie ein Bodybuilder denken. Er darf nur zwei Sachen nicht vergessen. Er trainiert nicht auf Ausgewogenheit, sondern auf Geilheit. Ja. Er trainiert auf Ausgewogenheit aller Muskelgruppen, Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2, also er konzentriert das Volumen auf die Muskeln, die wichtig sind. Und er darf halt die Hauptübung nicht vergessen und das auch in relativ spezifischen Bereich.
Ja. Punkt. Punkt. Ja. Glaube ich, trifft es wirklich ganz gut. Ja.
Das war's, ne?
Das war's. Und auch alle anderen Dinge, wie oft muss ich eine Muskelgruppe trainieren oder würde ich jetzt nicht so viel ändern, anders machen als in einem normalen Powerlifting-Zyklus.
Ja, richtig. Ja? Ihr könnt euch entscheiden, ob sie ja, manchmal kann man sich entscheiden, ob man diesen Zugang geht, dass man eigentlich Whole Body trainiert, ja. Das bietet sich an, bei 3 Trainingseinheiten in der Woche, vielleicht bei 4, dass man einen Ganzkörper trainiert, ja, dass man sich konzentriert natürlich auf eine Körperpartie. Oder macht dann, man geht so richtig ein bisschen mehr Richtung Bodybuilding, macht ein Lower Body, Upper Body Split, ja. Also, dass du halt deine Unterkörperübungen in Kniebeugen, Beugen dominant zum Beispiel um Montag trainierst und Kreuzhebe dominant vielleicht eher um
Donnerstag,
ja.
Vierer ist wirklich super, weil du hast Heben drinnen, da bleibe ich eher rückseitenlastig oder Oberkörper Rückseite.
Ja, genau.
Und Beine.
Schön. Heben aus Rückenübung, ja. Also laut.
Ja, so wie die Bodybuilder.
Ja, das letzte Übung im Training.
Das ist ein Wahnsinn.
Ja. Also der Zugang so ein bisschen Richtung, nicht falsch verstehen, aber so ein bisschen Richtung Westside war möglich.
Das ist nämlich wirklich, ich glaube auch, dass viele Westside nicht verstehen. Oder
ja.
Ich glaube, dass wir Westside auch nicht verstehen, weil wir nicht dort trainiert haben. Ja. Also ich zumindest.
Ja.
Noch nicht.
Ja, aber nicht. Leider. Nein. Wir werden es aber machen, ja.
Auf jeden Fall. Also vielleicht machen wir da Crowdfunding, dass wir am Podcast.
Peter, generell, wir sollten einen Podcast machen, vielleicht, wenn wir die Zeit haben, direkt bei der EM.
Ja.
Im Ende November.
Möchte ich auf jeden Fall.
Ich glaube, also, das machen wir. Vielleicht kommen wir irgendwann dazu. Vielleicht, ich weiß aber, wie wir reingegangen sind.
Ich
Viktor Marinenko hätte gern und Alexander Wischnitzki.
Ja, und einen dritten im Bunde hätte ich auch gern. Der ist nämlich auch in der ähnlichen Klasse.
Ringgott. Steve Ringgott. Vielleicht, das wird großartig. Vielleicht, wir brauchen nur einen ukrainischen Trainer, der uns widersetzt.
Na, der ukrainische Headcoach spricht Deutsch.
Alter, es ist wunderbar. Das machen wir. Ja. Also an alle Hörer, ich traue mir jetzt einmal sagen, vielleicht schaffen wir das, dass wir eine absolute Powerlifting-Legende, nämlich Alexander Wischnitzki. Ja, mehr geht's nicht. Zu dem gehen die Leute hin und sagen, dass er Ehre ist, dass man den kennenlernt.
Leute, die bei World Games mitmachen.
Na, Leute, die den Weltrekord heben.
Die Weltrekord heben, ja.
Und sagen, it's an honor.
It's an honor.
Ja, it's an honor, dass wir den im Podcast haben. Ja.
Das sind gute Freunde von uns eigentlich. Gute Freund. Und der Amanda Spolauska ist auch eigentlich. Haben wir ein Familienfoto.
Also, ich muss sagen, eine große Hilfe war uns da der Michael Leitner. Jan Gahn von Austria und der Vinz, die meiner Meinung nach sehr positive Stimmung verbreiten in der Powerlifting-Community.
Ja. Also, definitiv. Ja. Das wäre wirklich super. Vielleicht auch von das war jetzt ein bisschen sehr groß angekündigt.
Nein, das macht man. Wischnitzki haben wir hundertprozentig. Ja. Der Marinenko schreibt da Bum-Bum die ganze Zeit. Also die haben wir dabei, hundertprozentig. Ja.
Die Pumpe brauchen wir sowieso dabei,
ja.
Weil die
ja.
muss uns für den Steve übersetzen.
Und der Steve schreibt ja auch die ganze Zeit. Ja. Also das ist gut. Ja. Ja.
Wobei ich schicke auch viel Herz mit einem.
Ich weiß, ja. Okay. Wir haben noch eine Frage, aber die werden wir wahrscheinlich
verschieben.
Ich weiß noch welche. Nämlich, wir haben noch die Frage, mit der, wie gehen wir mit der ZNS-Ermüdung um?
Ja, das, genau.
Den müssen wir ein bisschen hinten anstellen, weil wir wollen in die Richtung ein bisschen recherchieren. Wissenschaftlich gesehen kann ich gleich sagen, ist die Luft dünn in dem Bereich, ja, weil
ja, leider.
Messmethoden nicht das messen können, was wir eigentlich gemessen haben wollen würden. Sagen wir so, Nummer 1 und Nummer 2, da muss man wirklich in die Praxis gehen. Da werden wir uns ein bisschen erkundigen, wie andere Coaches das eventuell machen, wie andere Coaches das sehen. Und dann bieten wir euch das Wissen, dessen ihr würdig seid, sagen wir so.
Vom Tableau.
Genau, so schaut
es aus. Ja, das ist nämlich wirklich eine komplexere Sache. Ich habe eine Athletin, der ist das jetzt so quasi passiert eigentlich. Und ich in Zukunft werde ich mit dem Steger Klaus auch ein bisschen was gemeinsam machen, weil der hat es auch geschafft, sich 1000%ig abzuschießen.
Ich muss sagen, wenn man das nicht so überlebt hat, dann glaubt man es nicht. Das habe ich gehabt, zusätzlich zu meinen anderen Bewegungen vor der WM. Mhm. Das kann man kaum beschreiben. Du greifst die Hantel an, und ob das jetzt psychisch ist oder wirklich psychosomatisch, völlig egal. Die lange Hantelstange und du fängst zum Schwitzen an und dir rennt ein kalter Schweiß runter. Und du weißt nicht, was du jetzt machen sollst. Ja, es ist völlig, völlig krank. Und das wirklich vor einer Woche auf die andere. Also Leistungsabfall.
Ich meine. 100%.
Sagen wir so. Es akkumuliert über Wochen,
ja, genau.
Und irgendwann dekompensiert das System, ja. Also du gehst zu einem Abhang hin, da hättest du schon früher umdrehen, ja, und irgendwann fällst du da runter.
Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber das könnte vielleicht sein, wenn man Defizit-Deadlifts hat oder Two-Count-Pause-Deadlifts, Single-Rate 8 hat,
ja.
Hat drei Versager und vierten hebt man dann 11. Bringt sowas das? Glaubst du, steigert das?
Ich glaube, jetzt habe ich mal gemacht mit 5 Versagern.
Ja.
Habe aber Defizit-Deadlift 1RM mit 317 damals gekommen.
Und Competition 1RM?
Damals habe ich dann wirklich tatsächlich, habe ich glaube ich schon 3,30 gehabt.
Ah, ja, okay.
Ja. 12,5 Kilo drunter.
Ja,
Traum. Also 4% Defizit Deadlift nach 5 Versagern. Ich bin dann krank geworden drauf.
Ja, klar.
Also wirklich körperlich krank. Ich habe eine Bronchitis aufgerissen. Ja, das sind Geschichten,
die man erzählen.
Ja.
Gut. Aber genau, also das müssen wir wollen wir auf jeden Fall näher recherchieren.
Also bleibt auf jeden Fall dran.
Sehr interessant
vor der EM, also jetzt kommen wir mal die Bankdrücke EM im Winter. Vor der EM haben wir sowieso noch einen Podcast. Ja, wir haben vor der
Straße mehrere. Ja. Dazwischen kommt die Weltmeisterschaft Equipped noch nach Schweden, fliege ich noch ins Leica Center.
Traum.
Dieses Mal leider relativ dünn besetzt, dafür sehr hochkarätig mit dem Huber Alex.
Das ist super. Huber ja. Alex ist absoluter Top 5 Kandidat, würde ich sagen, oder?
Ja, diesmal ist es eng, aber ist kann man, also jetzt aktuell sowieso der beste Equipped Athlet, aber
ich würde sagen, ich würde fast sagen, der beste Kraft-Dreikämpfer Österreichs. Also,
hat der liebe Gott alles richtig gemacht.
Ja, richtig. Und er?
Ja, und er natürlich auch. Ja.
Also Alex, das wird sicher super dort. Ja.
Genau, und dann eben.
Und dann, ja, dann Stotz vorher noch. Ja. Dann haben wir noch die Staatsmeisterschaft im Kraft-Dreikampf in Österreich, die ist in Heid.
Dann Staats-Equipped.
Ja. Dann haben wir Staats-Equipped, am Black Edition, ja, mit dem Gino. Wo ist denn die? In Weiz.
Weiz.
Genau, ja. In der Steiermark.
24.11.
Richtig. Da bist du dabei wahrscheinlich, Peter.
Ich bin auf jeden Fall dabei und ich hoffe auch, wenn es so weitergeht, auch als Starter.
Super. Und in der Woche beginnt eigentlich die EM, wo wir einen Haufen Starter dabei haben.
13.
Ja, 13 Starter. Ich bin sehr stolz, dass von mir eine Schülerin dabei ist.
Ja, super.
Ja, ja, Nina Hinterhötzl vertritt Österreich in der Jugendklasse. In der
Jugendklasse, 57er, genau.
Ja. Ja.
Super. Wird super.
Also, ist extrem geil.
Gut. Gut, wir, Alex, danke schön.
Danke, Peter.
Schaut
ins Gym. Ja. Wir
aktuell
haben jetzt,
noch.
Ganz wichtig ist, wir haben gerade alles ein bisschen umgestellt. Nächste Woche Montag kommen die ersten selbst kreierten Geräte. Da kommt ein Kabelzug, haben wir schon vielleicht kurz besprochen, der hat in Summe 2,8 Tonnen. Er hat 5 Gewichtsblöcke drauf mit je 245 Kilo und 3 mit je 155 Kilo. Normalerweise hat man bei so einem Duplex-Kabelzug je 80 Kilo drauf, wir haben 155 Kilo. Was auf Deutsch heißt, du kannst fliegen aber gescheit machen. Ja. Ladzug mit 245 Kilo, mit Exzenterscheibe eingebaut, das Ganze ist ein Panzer. Ja. Also das, wenn man das das kann man sich nicht vorstellen. Ich bin das erste Mal davor gestanden, du bist sprachlos. Du kannst nichts sagen. Ja? Und das ist nur einer der Geräte. Das heißt, wenn es die nächsten Tage kommt, na gut, ich höre das eher stimmen.
Am Wochenende.
Wenn es heute oder morgen noch kommt, ja, dann seht ihr das Gym noch ein bisschen umgestellt. Ja. Bitte verzeiht das Ganze. Das brauchen wir, damit wir Montag den ganzen Wahnsinn da reinbringen. Ja, und wie gesagt, wir haben noch einige, nicht mehr viel, wir haben vor kurzem geredet, Mitgliedsplätze frei im Gym. Mhm. Ja. Irgendwann ist da der Deckel auch zu. Das heißt, schaut vorbei, meldet euch woanders da und bei uns auch. Ganz einfach, es gibt keinen Grund, ob man es nicht macht.
Nein, das war eine kurze Frage auch vom letzten Mal. Wir sollen die besten Ausreden durchgehen, warum die Leute nicht da trainieren. Weil wir ja aufgerufen haben, die Leute sollen jetzt.
Ich glaube,
das werden wir das nächste Mal machen. Das haben sich nämlich wirklich ein paar bei mir bei Instagram entschuldigt, dass sie nicht da trainieren.
Völlig zu Recht.
Es sind teilweise verständliche
Gründe. Braucht sich nicht entschuldigen, ist einfach ein Versäumnis.
Ne? Ja, teilweise verständlich, also teilweise Existenzängste. Also wirklich, ich muss meine Ausbildung noch fertig machen.
Also, oder dass sie halt in die Ruhe wohnen.
Nein, das ist keine Ausrede, das haben wir damals schon gesagt.
Es sind Leute von Deutschland nach Österreich gezogen, damit sie im Gym trainieren. Tatsächlich. Ja.
Ja.
Gym-Nomaden. Ja, der hat gut sesshaft geworden sind da.
Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen.
Und bum bum, skit skit. So.